Liebe Teilnehmer an den Radioexerzitien hier in Balderschwang, in der Kapelle im Radio Horeb. Ich begrüße auch alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Schweiz und Südtirol, die Sie jetzt zufällig Ihr Gerät eingeschaltet haben oder die Sie ganz bewusst an den Exerzitien teilnehmen. Das Gleichnis vom Feigenbaum, der im Weinfeld, im Weinberg Gottes steht, das Unkultivierte im kultivierten Umfeld, das, was eigentlich da nicht sein sollte, auch darum müht sich der Herr, der Winzer in diesem Weingarten. Er will uns auch in den Bereichen kultivieren, die wildwüchsig sind, die wir selber vielleicht gar nicht dort im Garten unserer Seele haben wollen oder die wir aus christlicher Sicht gar nicht so sehr in der Welt um uns herum vorfinden möchten. Nachdem wir gestern über das Gebet gesprochen haben, unter dem Aspekt, was bedeutet das, alle Zeit beten, dieses ständige Gebet, zu dem Jesus die Jünger auffordert und von dem auch Paulus in fast all seinen Briefen spricht, dass es da also nicht darum geht, dass wir ständig irgendetwas formulieren, irgendwelche Fürbitten sagen oder mit wachem Geist etwas formulieren oder darstellen, sondern es geht um eine Grundhaltung des Gebetes, die in uns vorhanden ist, wie ein Automatismus, der aus dem Unterbewussten sozusagen herausquillt, der sich hier und da vielleicht auch in einem kleinen Stoßgebet äußert, und dass ich keinen Augenblick des Tages ohne diese Haltung des Gebetes vergehen lasse. Auch die überraschenden Augenblicke, zum Beispiel wenn ich plötzlich im Stau stehen muss auf der Autobahn oder wenn ich in einer langen Schlange an der Kasse im Geschäft stehe oder wenn ich unvorhersehbaren Situationen ausgesetzt bin oder in eine Sitzung muss oder was auch immer ich tue im Lauf des Tages, dass ich überall Jesus mit einlade, dass ich ihn anspreche und die Dinge, um die es jetzt geht, in seine Hand lege. Dass ich auch die Menschen segne, mit denen ich zusammen bin, und dass ich so ständig auf Sendung bin, ständig empfangsbereit für das, was von Gott herkommen kann. Also das Gebet eben nicht nur das Formulieren der eigenen Anliegen, sondern auch das Stillwerden vor ihm und sein Wort in mir aufnehmen und wirken lassen und den plötzlichen Impulsen, die sich dann ergeben können, auch trauen und danach handeln. Ich beginne jetzt mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Haltung des Gebetes, die du ja selber praktizierst in der Verbundenheit mit dem Vater. Und ohne diese Verbundenheit mit dem Vater kannst du nicht sein. Denn du kommst aus dem Vater, er hat dich aus seiner Seele sozusagen gerissen, hat uns dich geschenkt. Er hat sich entäußert, indem er dich uns geschenkt hat. Und in deinem kostbaren Blut, das du für uns vergossen hast, blutet das Herz des Vaters mit. Und in der Himmelfahrt gehst du zurück zum Vater und wirst wiederum eins mit ihm. Danke für diese Hingabe. Für diese Hingabe, die durch das Gebet wachgehalten wird. Die durch das Gebet in ständiger Verbundenheit bleibt. Und so ständig auch das Licht der Erkenntnis vermittelt. Den Geist der Unterscheidung der Geister. In der ständigen Verbundenheit mit dir, o Herr, haben wir das Licht der Erkenntnis. Haben wir ein Gespür, einen Geruch sozusagen für das, was von dir kommt oder was nicht taugt. Lehre uns beten, Herr. Lehre uns beten so, wie es deinem Willen entspricht. Lehre uns so beten, dass es unserem Heil dient und deine Ehre fördert. Amen. Ja, es soll jetzt also um diesen Aspekt des Gebetes gehen, ausgehend von der Frage, mein Gott, ich bete so lange schon um dies oder jenes Anliegen und Gott scheint mich nicht zu hören. Vielleicht ist er nicht interessiert an meinem Anliegen, vielleicht bin ich auch zu sündhaft, dass er mich gar nicht beachtet, vielleicht habe ich irgendetwas falsch gemacht oder vielleicht stelle ich auch die falsche Bitte oder vielleicht drängt sich sogar der Zweifel auf, ob er überhaupt da ist, ob es ihn überhaupt gibt. Denn wenn es ihn gäbe, würde er dann das Leid in meinem Leben zulassen, das Leid in der Welt. Hier stehen wir an einer Kernfragestellung der Menschheit überhaupt, die Theodizee-Frage. Wo ist Gott, wenn Menschen leiden müssen? Warum lässt Gott das Leiden zu? Ist Gott zu schwach, um es zu verändern? Dann ist er nicht allmächtig. Oder ist er nicht interessiert, es zu ändern? Dann glaube ich nicht an seine Liebe. Oder eben ist er vielleicht ganz woanders und kümmert sich gar nicht um die Welt. Vielleicht ist er viel zu weit fort. Dann nützt es auch nichts, wenn ich mich ihm zuwende. Diese Erfahrung, dass wir um ein Anliegen beten, der zutiefst eigentlich aus der Theodizee-Frage herausdringt, ich bete um ein Anliegen, ich bete um die Beseitigung von einem Schmerz, von einer Krankheit, von einem Bruch in meiner Lebensgeschichte, von einem Wegnehmen einer Blockade und er hört nicht. Und ich leide vor mich hin. Diese Erfahrung, dass Gott meine Gebete so oft nicht erhört, führt Menschen vielfach so in diese Belanglosigkeit dem Glauben gegenüber. Sie lassen es erst einmal auf sich beruhen. Vielleicht auch mit einem etwas höhnischen oder ironischen Abschied nehmen. Ich habe ihm ja so lange die Chance gegeben, dass er mich erhört, aber er hat mich nicht erhört. Jetzt suche ich mein Heil anderswo. Menschen beten und werden nicht erhört. Wissen wir denn überhaupt, ob die Erhörung meiner Bitte meinem Heil dienen würde? Ich weise hin auf ein Kapitel im Buch Numeri, das 11. Kapitel, wo es darum geht, das Volk Israel ist lange schon in der Wüste unterwegs unter der Leitung des Mose. Und nun sind sie wirklich in die tiefe Glut der Wüste gelangt. Das Manna ist vom Himmel gefallen, Brotähnliches, was vom Himmel gefallen war, was sie aufsammeln konnten, was sie Tag für Tag backen oder kochen oder wie auch immer verarbeiten konnten. Es diente ihnen als Nahrung. Doch die Menschen kommen plötzlich an den Punkt, dass sie sagen, warum sind wir eigentlich aus Ägypten herausgegangen, um hier in dieser Einöde zu verkümmern? Hier bei diesem ewigen Manna, das reicht uns nicht. Und da heißt es, jeder weinte am Eingang seines Zeltes. Wir wollen Fleisch zu essen. Wären wir doch an den Fleischtöpfen Ägyptens gewesen. Die Menschen stellen also den Plan Gottes, den Plan der Befreiung des Volkes Gottes zutiefst in Frage. Dann heißt es hier, da entbrannte der Zorn des Herrn. Und sogar Mose war verstimmt. Auch Mose fängt an zu klagen, Herr, warum hast du mir dieses störrische Volk überhaupt an den Hals gehängt? Bin ich überhaupt würdig? Es ist mir zu viel. Und dann, das endet sogar darin, dass er sagt, wenn du mich so behandelst, dann bringe mich lieber gleich um, wenn ich überhaupt deine Gnade gefunden habe. Ich will mein Elend nicht mehr ansehen. Eine äußerste Krise im Glaubensbund des Volkes Gottes mit dem Herrn. Der Zorn Gottes war entbrannt. Und wie äußert sich der Zorn Gottes? Er erfüllt die Bitte des Volkes. Er erfüllt die Bitte des Volkes, Ausdruck seines Zorns. Sie bekommen Fleisch, bitte, da habt ihr Fleisch in Überfülle. Es kommen die Wachteln dahergeflogen, die Menschen essen, sie braten das Fleisch. Sie versuchen, sich Vorräte anzulegen. Aber wie das ist, wenn man lange gefastet hat und dann fettes Fleisch isst? Es war vorhergesagt worden, ja, ich werde den Israeliten Fleisch geben, sprach der Herr. Und zwar so viel, bis es ihnen aus dem Hals herauskommt. Wörtlich im Buch Numeri. Bis es ihnen aus dem Hals herauskommt. Und so passierte es. In ihrer Gier überfraßen sie sich und einige starben sogar an ihrer Gier. So geht das, wenn wir unsere Bitten erfüllt bekommen, so wie wir das gerne hätten. In dem Augenblick war es nicht gut für das Volk, dieses Fleisch zu haben. Es war die Schule Gottes mit dem Volk, mit dem Wenigen, das er ihnen gab, auszukommen. Es war immerhin Brot, das wie vom Himmel herabgefallen war. Es war das, was Gott ihnen gegeben hatte. Eine leichte Speise, die gerade zum Überleben reicht. Aber es geht doch schließlich um die Schule des Vertrauens. Und das hatte das Volk doch bereits begriffen. Aber es kommt trotzdem bei dieser Wüstenwanderung an einen Punkt, wo es sagt, das reicht uns nicht mehr. Ich will, dass es aufhört. Und wenn ich zurückgehe in die Sklaverei, aber da ging es uns besser als hier. Eine furchtbare Krise. Man wusste nicht, wie es ausgeht, aber die Bitte des Mose wird auch erhört. Gott sieht die Not des Mose, dem die Leitung dieses Volkes viel zu schwer wird. Und er gießt seinen Geist aus. Er nimmt von dem Geist, der auf Mose liegt, und legt ihn auf die 70 Ältesten und dann wird eben von einer Geistausgießung geschrieben, die dem Pfingstereignis in der Apostelgeschichte ähnelt. Gott erhört die Bitten also auf ganz unterschiedliche Weise. Ich habe Ihnen diesen Abschnitt jetzt bildhaft vor Augen geführt, um deutlich zu machen, es gibt doch auch Situationen, wo ich meine, auf der Wüstenwanderung meines Lebens, es ist verflixt nochmal genug, ich habe die Nase voll von dieser Kargheit, von diesem Unerhörtsein, von diesem Unerfülltsein, ich will es jetzt anders haben. Und dann bete ich und stelle Gott nochmal richtig auf die Probe, wenn du mich liebst und wenn es dich gibt, dann musst du mir die Bitte jetzt erfüllen, sonst gehe ich. Es kann Situationen geben, da sind wir in einer Prüfungssituation und das gehört zu der liebevollen Schule des Reifwerdens im Glauben und des Reifwerdens als Menschen. In der Schule Gottes, in der Wüste unseres Lebens. Gott scheint nicht zu antworten. Er lässt mich mit dem Minimum meines Lebens auskommen und das jetzt schon so lange. Die Schule des Vertrauens mit Blick auf Maria würde im Grunde so weitergehen, dass wir sagen, ich verstehe das nicht, Herr. Ich verstehe nicht, warum du mich leiden lässt, körperlich, geistig, in meiner Berufungsfrage, in welcher Hinsicht auch immer. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe diese Kargheit nicht. Du könntest es so leicht ändern, aber ich vertraue dir, dass du einen Weg weißt und ich nehme die Schule meines Lebens, in der ich hier stecke, weiter an. Und auch wenn ich da gar keine Aussicht sehe, wenn die Wüste auch endlos zu sein scheint und bis zum Horizont keine Änderung, und die Oase, die ich da vielleicht sehe, ich weiß nicht mal, ob das eine Fata Morgana ist oder nicht. Also ich vertraue dir, Herr, dass du einen Weg weißt. Ich vertraue dir, dass du mich nicht in die Wüste meines Lebens führst, nachdem ich dich doch so liebevoll erlebt habe schon. Ich vertraue dir, dass du mich hier nicht verrecken lassen willst in der Wüste des Lebens und der Welt. Ich vertraue dir, dass du den Weg weißt für mich. Manche Schule, in die Gott uns führt, ist ja auch eine Lebensschule in dem Sinn, dass ich lerne, die Schmerzen überhaupt verstehen zu lernen, mit denen manch anderer Mensch auf dieser Erde zurechtkommen muss. Wenn ich mir vorstelle, wir leben mit unseren Leiden immerhin auf dem Gipfel des Wohlstandsberges der Welt. Wie viele Menschen haben das Nötigste nicht, um von der Hand in den Mund von Tag zu Tag existieren zu können? Wie viele Menschen müssen aus Angst und Panik ihre Heimat verlassen, mit nichts in den Händen? In meiner Not mag ich mir das oft gar nicht vorstellen, weil ich denke, das, was ich habe, reicht mir ja schon. Aber kann ich vielleicht auch die Blickrichtung, die Blickweise, die Sichtweise entwickeln, dass ich sage, meine Wüstenwanderung mit Schmerzen verbunden und unbeantworteten Fragen, in denen ich stecke und mit dem Eindruck der Gottesferne, ist ja vielleicht Teil der Schule Gottes mit mir. Vielleicht will er mich dadurch ja reif machen und vorbereiten, um Leiden anderer zu verstehen und ihnen einen Raum der Oase zu schaffen, denen, die vielleicht noch viel schlimmer dran sind als ich, die vielleicht scharenweise noch eines Tages kommen werden. Zumindest entspricht dieses Bild einer Vision der Marthe Robin, die sagt, die Menschen werden halb verhungert durch die Wüste des Lebens kommen. Und sie werden in diesen Oasen, wo der Glaube noch lebt, wo das Wasser des Lebens Gottes sprudelt, Zuflucht suchen. Und aus diesen Oasen wird die Kirche neu wachsen. Wissen wir denn, was geschieht, wenn unser Wohlstand zerbricht? Wenn unsere staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen eines Tages nicht mehr greifen, aus welchem Grund auch immer, das kann ja schon ganz kurz bevorstehen. Die Menschen haben genug Angst, dass es in dieser Zeit schon geschehen könnte. Wir brauchen doch nur die Nachrichten zu hören. Weiß ich denn, ob das, was hier jetzt mit mir läuft, im Vergleich zu dem, was da kommen könnte, vielleicht eine ganz milde und liebevolle Schule ist, die mich in Wirklichkeit vorbereitet, um anderen Halt zu geben, die dann kommen? Dann bin ich aber gestärkt in meinem geistlichen Immunsystem. Dann kann ich da stehen und kann sagen, Mensch, ich verstehe dich mit deiner Not. Und ich verstehe gleichzeitig das Handeln Gottes an mir. Also sagen wir doch nicht einfach, Gott muss mir meine Leiden nehmen, ich will diese Leiden nicht haben, sondern versuchen wir doch auch mal in dieser Haltung des Gebetes, in der Anbetung und in der Wahrheit, Gott das alles hinzuhalten und zu sagen, Gott sollte in dem, was du mich jetzt leiden lässt, deine Schule sein, dann gib mir auch die Kraft, sie zu tragen. Dann kommt der Schutzengel und sagt, na, du bist einen ganzen Schritt weiter. Nichts lieber als das. Gott wird dir die Kraft geben. Aber um die Kraft zu haben, musst du trainieren. Und trainieren heißt, die Schmerzen aushalten, um an ihnen zu wachsen. Du kannst an den Schmerzen verrückt werden, du kannst irre werden, du kannst so vorweglaufen, aber du kannst auch heilig werden. Entscheide dich für die Heiligkeit. Hervorgerufen auch durch die Herausforderungen und die Schmerzen des Lebens. Also Kind Gottes, bitte nicht vorschnell darum, dass Gott dir deine Leiden einfach wegzaubert. Aus einer Wellness-Gesellschaft heraus, die nur noch das leidfreie Leben als Ideal propagiert. Wer sagt das denn? Wir leben doch immerhin in diesem Gesetz aus Werden und Vergehen. Dazu gehört doch die ganze Palette des Absterbens und des Leidens dazu. Gott wird doch nicht, weil du ihn bittest, die Gesetzmäßigkeiten von Biologie und Physik außer Kraft setzen, sondern schau dich um. Die Menschen haben alle ihr Päckchen zu tragen und manche noch erheblich schlimmer als du. Also anstatt das Gebet so zu verstehen, dass wir Gott ständig am Revers rütteln und sagen, Herr, du musst mich jetzt hören, so wie Martha, die vor Jesus steht und sagt, Jesus, du bist zu spät gekommen, wärst du rechtzeitig hier gewesen, wäre mein Bruder Lazarus nicht gestorben. Diese Gebetshaltung ist in der Bibel ja durchaus bekannt und immerhin wird die Martha heilig gesprochen. Sie ist im heiligen Kalender. Aber sie ist auch eine Frau, an der wir die Schule der Glaubensreife erkennen können. Denn in diesem Gespräch zwischen Jesus und Martha entwickelt sich etwas ganz Neues. An einem bestimmten Punkt hört sie auf einmal auf Jesus herumzutrommeln. Jesus, wenn du rechtzeitig und so weiter, dann wäre mein Bruder. In dem Augenblick, wo sie auf Jesus schaut und zutiefst erkennt, ja Herr, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der Messias, der kommen sollte. In dem Augenblick wird sie still. Und sie will gar nichts anderes mehr, als vor lauter Ergriffenheit und vor Ehrfurcht vor Jesus still zu werden, weil sie auf einmal spürt, Gott steht vor mir. Und in dem Augenblick, wo sie gar nicht mehr will, dass ihr Bruder Lazarus jetzt in diesem Augenblick auferweckt wird, wo sie es absolut dem Willen Gottes überlässt und glaubt, was auch immer Gott tut, ist gut. Da, wo sie ihr Anliegen völlig zurückstellt, da sagt Jesus mit einem Fingerschnipp sozusagen, komm Martha, jetzt gehen wir Lazarus holen. Unsere Anliegen müssen schweigen lernen vor der unendlichen Größe Gottes, die wir ja überhaupt nicht verstehen können. Meine Leiden sind doch Teil eines biologischen Lebensprozesses und wir wissen doch alle, nach diesen 60, 80 oder wie vielen Jahren ist das doch vorbei. Und die Leiden dieser Zeit sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll, hören wir doch im 8. Kapitel im Römerbrief. Die ganze Schöpfung liegt doch wie in Geburtswehen, sagt Paulus bildhaft. Das zeigt doch, es ist alles im schmerzhaften Prozess des Wandels, einer Neugeburt sozusagen, die auch in dir stattfindet, vom alten Adam, von der alten Eva hin zur Neugeburt in Christus. Und das ist eben dieser schmerzhafte Prozess. Wir denken manchmal, das müsste doch mit der Taufe, mit dem Sakrament ein für alle Mal vollendet sein. Wir müssen aber in unserem Leben jeden Tag neu diese Wirklichkeit ratifizieren. Diese Gegenwart Gottes in unserem Leben akzeptieren lernen. Und diese Schule des Lebens, die manchmal auch durch bitterste Schmerzen geht, ja, die wir gar nicht verstehen und die wir manchmal auch meinen, nicht mehr ertragen zu können. Ein Marathonläufer kommt auch an den Punkt, dass er denkt, Mensch, ich kann bald nicht mehr, ich gebe auf. Aber es gibt auch, das können Pilger, die meinetwegen nach Santiago gepilgert sind, ich selber gehörte auch dazu, man kann sagen, in den ersten 2, 3 Tagen ist das ganz ungewohnt, solche langen Tagesetappen von einigen zig Kilometern zu machen. Das ist man gar nicht gewohnt und man denkt abends, du lieber Gott, wie will ich das durchhalten? Vom 3., 4. Tag an ergibt sich so etwas wie ein Automatismus und dann schnurrt man das ab wie ein Uhrwerk. Und so kann es ja vielleicht auch einen gewissen Automatismus geben auf diesem Weg durch die Wüste der Schmerzen und des offensichtlichen Nichtverstandenwerdens Gottes. Aber bleib im Vertrauen, lerne bei Maria die Schule des Vertrauens oder lerne es auch an der Geschichte des Volkes Israels, das immer wieder aufbegehrt und immer wieder neu schmerzhaft lernen muss. Mein Gott, unser Gott und Herr ist doch die ganze Zeit bei uns gewesen. Und alles das, was wir hier erlebt haben unterwegs, war Teil seiner Schule. Hätten wir schneller gelernt, hätte es vielleicht keine 40 Jahre dauern müssen. 40 Jahre, eine ganze Generation hindurch Glaubens- und Vertrauensschule. Das Volk soll in dieser Zeit richtig beten lernen. Also, wenn du Hunger hast und dieses Manna satt bist, dann fange nicht an, nach Fleisch zu schreien und sehne dich nicht zurück nach den sündigen Fleischtöpfen der Gefangenschaft von vorher, sondern sag Ja zum Willen Gottes und vertraue darauf, er weiß den Weg. Und wenn diese augenblicklichen Schmerzen in seinem Plan sind, dann bin ich bereit, sie anzunehmen. Es kostet zwar alles, ich stehe da mit zitternden Knien und Tränen in den Augen, weil ich es eigentlich nicht mehr ertragen kann und ich verstehe es auch nicht, aber ich vertraue, dass es zu einer Schule gehört. Und später, als das Volk Israel dann am Jordan steht und von Josua hinübergeführt wird, da wird es diese flammende Predigt von ihm zu hören kriegen. Volk Gottes, wenn du jetzt einziehst in das Land von Milch und Honig, wenn du jetzt Handel und Wandel betreibst und wenn du reich wirst und deine Kinder satt werden, dann vergiss niemals, wo du hergekommen bist. Vergiss es nie. Vergiss niemals diese Glaubensschule, diese Vertrauensschule in der Wüste. Und dann lerne neu beten. Das ist meine Ergänzung jetzt. Dieses neue Beten also, wenn ich also lernen muss, meine Anliegen dem Herrn zwar vorzutragen, aber immer mit der Bereitschaft, er darf meine Bitten erfüllen, so wie es in seinem Plan ist. Ich bin bereit, seinen Plan zu akzeptieren. Ich bete zwar um Befreiung von irgendwelchen Schmerzen oder irgendeiner inneren oder äußeren Begrenztheit. Ich bete zwar um die Veränderung einer gewissen Situation, in der ich stecke, also äußerlich gesehen, oder eine innere Herausforderung oder irgendeine Unfreiheit, von der ich Befreiung finden muss. Ich lerne das einfach auch zu akzeptieren. Ich bitte Gott zwar um die Heilung, so wie Paulus, der sagt, dreimal hat er den Herrn gebeten, dass dieser Stachel im Fleisch, was auch immer das gewesen sein mag, irgendetwas Dämonisches möglicherweise, weil der Stachel immer auch Ausdruck des Satanischen ist. Dieser Bote Satans, so sagt Paulus ja selber auch. Was auch immer das war, da können wir ja vielleicht auch eine unserer Unannehmlichkeiten einsetzen. Dieser Stachel im Fleisch, irgendetwas, was uns wie dämonisch wirkt oder was uns die Lebensqualität zermürbt oder zerstört. Paulus betet, Herr, nimm mir diesen Stachel im Fleisch. Und die Antwort Gottes war, meine Gnade genügt dir. Darin wird nicht deutlich, welchen Plan mit diesem Stachel im Fleisch hat, aber er sagt, nimm diesen Stachel an, du bist trotzdem in meiner Gnade. Und Paulus wird still angesichts dieses Wortes und er sagt, in der Tat, deine Gnade genügt mir. Wenn ich nur weiß, dass es nicht Ausdruck deiner Strafe ist, sondern dass ich trotz dieses Stachels im Fleisch in deiner Liebe bleibe, dass ich trotzdem in deiner Gnade bleibe, ja, Herr, dann bin ich bereit, das zu tragen. Oder schauen wir auf Jakob, der ja später Israel werden soll, der Stammvater des Volkes, der da am Jabbok-Fluss mit dem Engel in der Nacht ringt und kämpft. Dieser Haudegen, dieser Kraftprotz, dieser, ja, in gewisser Weise ja auch Gauner, wenn wir die Geschichte vorher noch im Blick haben, er hat sich ja das Erbrecht ergaunert. Aber er ist immerhin von Gott angenommen, aber es braucht eine Reinigung, eine Läuterung. Und er geht aus dem Kampf mit dem Engel in der Nacht eben nicht geheilt und geheiligt hervor, sondern sie erinnern sich, er bekommt den Schlag auf die Hüfte. Er erhält eine Lähmung im Ringen mit Gott, um wirklich heil zu werden. Manchmal braucht Gott auch merkwürdige Prüfungen für uns, um zu zeigen, dass gerade auch in der Ausbremsung einer bestimmten Fähigkeit oder einer bestimmten Kraft, die wir haben, dass er dann sagt, runter von deinem Ross. Paulus lässt grüßen vor Damaskus, voller Eifer, die Christen zu verfolgen. Er muss runter vom Ross seines Stolzes, vom Ross seiner Kraft, von dem, was er glaubt zu können und zu haben und zu sein. Ab in den Staub der Demut. Der Staub ist ja auch der Staub der Wüste. Und von da an beginnt wirklich seine Schule durch seine eigene Wüste. Mehrere Jahre in der Schule der Wüste, um wirklich Christentum, die Liebe Jesu Christi zu lernen. Also wir müssen manchmal wirklich Abschied nehmen von dem, was wir glauben zu haben oder zu können, um es dann vielleicht auch in gutem Sinne Gott anzubieten. Er wird es benutzen, wann immer er es geheiligt und gereinigt hat. Solange du noch vielleicht im Stolz oder auch im Ehrgeiz steckst, ich, Herr, will das für dich tun, kann es sein, dass Gott das noch gar nicht annehmen möchte, weil du selber noch viel zu anfechtbar bist. Denn du bist immer noch in der Situation, dass du vom Erfolg abhängig bist, auch ein bisschen von deinem Ruhm, so ein bisschen was soll für einen selber ja auch noch abfallen. Sobald du aufhörst, an dich zu denken, sobald du an den Punkt kommst, dass du sagst, Herr, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich bin Staub dieser Erde, aber forme du den Staub so, wie du ihn haben willst und führe und lenke und leite mich nach deinem Plan, dann bin ich in einer Haltung, dass ich den Willen Gottes über mein Leben absolut akzeptiere. Und wenn ich an dem Punkt bin, dass ich nichts mehr zu verlieren habe, bin ich auch nicht mehr abhängig von Erfolg oder Misserfolg. Dann bin ich auch nicht mehr erpressbar. Dann kann ich wie Paulus im Gefängnis beten, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert, sollen sie doch machen mit mir, was sie wollen. Ich gehöre Christus und niemandem sonst. Die Haltung des Gebetes also muss sich ändern, um Gott in seiner Größe, in seiner Großartigkeit wirklich kennenzulernen. Und jetzt in dem Zusammenhang das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, nämlich Johannes 16. Johannes 16, da heißt es im Vers 12 und folgende, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern er wird sagen, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Und etwas weiter heißt es an dem Vers 23 folgende, an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das heißt, das Gebetsleben der Apostel wird still werden. Es wird keine Frage mehr sein. Es wird keine Fürbitte oder kein Gebet mit dem Warum, Herr, anfangen. Die Fragen werden still werden. Amen, amen, ich sage euch, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Und jetzt achten Sie darauf, das ist immerhin das 16. Kapitel bei Johannes, die Abschiedsreden. Unmittelbar darauf kommt das Abschiedsgebet und dann beginnt das Leiden und der Abschied von den Jüngern. Es ist also ein Testament, was er ihnen gibt und sozusagen ein Zeugnis. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. Können Sie sich das vorstellen? 3 Jahre sind die Apostel in der Schule Jesu. Sie sehen ihn Tag und Nacht auf Bergen, Nächte hindurch beten, auf dem Berg Tabor, sogar so, dass er verklärt wird, dass er wie abgehoben von dieser Erde erscheint. Sie erschauern vor Furcht, wenn sie sich das überhaupt vorstellen. Sie sehen diese Inbrunst, mit der Jesus mit dem Vater vereint ist. Sie bitten ihn sogar, Herr, lehre uns beten. Wir wollen das auch so können. Wir wollen das auch so tun wie du. Er lehrt sie beten. Er nimmt sie in seine Schule. Aber da sagt er, bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Das hört sich an wie Versetzung gefährdet oder nicht erreicht. Ihr müsst weiter in der Schule bleiben. Im Namen Jesu beten. Das scheinen also die Apostel immerhin bis zu dem Zeitpunkt, kurz vor der Gefangennahme Jesu, noch nicht gelernt zu haben. Es ist noch nicht still geworden in ihnen. So wie Jesus sagt, an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen, weil ihr dann nämlich in der Gebetshaltung seid, die absolut losgelöst ist von eigenem Interesse, sondern nur noch sagt, Herr, dein Wille geschehe. Das, was wir im Vaterunser beten. Wir müssen es nur ernst nehmen, was wir da so oft am Tag, zumindest im Rosenkranz oder in der Heiligen Messe, beten. Wenn wir von der Routine zu einem wirklich tiefen Ernst dessen finden, was wir da beten, dein Wille geschehe. Will ich das denn wirklich, dass Gottes Wille geschieht? Wenn ich an den Punkt komme, dass ich mich weiß wie Staub oder ganz abhängig von der Liebe und vom Willen Gottes, dass nichts ohne ihn geschieht und geschehen kann. Getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun, sagt Jesus in dem Gleichnis, in dem Bild vom Weinstock und den Reben. Wir müssen mit ihm verbunden bleiben. Es gibt keine Alternative. Ohne ihn, getrennt von ihm, sind wir völlig, völlig uneffektiv. Da kommt nichts bei heraus, was Wert vor Gott oder vor den Menschen hätte. Es dient allenfalls mir selbst für den Augenblick. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Also es wird eine Zeit kommen, heißt das doch im Klartext, es wird eine Zeit kommen, wo ihr das versteht. Wo euer Glaube so tief geworden ist. Jesus denkt wahrscheinlich auch schon als erstes an die Zeit der Novene im Abendmahlsaal. Diese Haltung des Gebetes, wachet und betet alle Zeit, dieses unentwegte Gebet, diese unentwegte Hingabe aus Liebe zum Vater. Herr, wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Wir haben keine Ahnung. aber durch die Vermittlung und durch die Schule von Maria, durch die Glaubensschule und Vertrauensschule von Maria gestärkt, wissen wir, du hast einen Plan, was auch immer geschieht. Wir haben keine Ahnung, aber wir vertrauen dir. Wir legen alles in deine Hände. Wir laufen nicht weg aus dieser unerträglichen Glaubensschule, aus dieser unerträglichen Situation der Angst. Wir laufen nicht weg, sondern wir halten uns dir hin, was auch immer kommen mag. Wir gehören dir und niemandem sonst. Und als sie an dem Punkt angekommen sind sie reif für Pfingsten. Da öffnet sich der Himmel und in Feuersprachen, das Wort Zunge kann man auch als Sprache übersetzen, in Feuersprachen fangen sie plötzlich an zu reden, dass jeder weiß, was da los ist. Vielleicht verstehen die Leute nicht das letzte Wort, was die Jünger da sagen, aber sie sehen an dem, was sie verkörpern und wie sie da stehen, da hat was stattgefunden. Die sind nicht mehr die, die sie vorher waren. Die sind an dem Punkt, wo sie sagen, alles können sie mir nehmen, aber nicht meinen Jesus. Wenn ihr mir meinen Besitz oder meine Gesundheit oder meinen Kopf nehmt, ihr könnt mich nicht abbringen von dieser Spur. Wir können nicht länger schweigen von dem, was wir erlebt und gehört haben. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen, denn dann weiß deine Seele im tiefsten Innern, dass Gott solche Wüstenabschnitte des Nichtwissens, des Nichtverstehens, des Nicht-mehr-Weiterwissens, dass er das zulässt, damit dein Vertrauen an den Punkt kommt, dass du sagst, es ist mir alles egal, Hauptsache ich bin bei dir, Herr. Und nichts bin ich vor dir, was ich nicht durch dich geworden wäre. Wenn ich das in dieser Vollkommenheit in die Hand Gottes hinein versprechen kann oder auch aus seiner Hand empfangen kann, dass ich die Wechselfälle des Lebens nehmen kann, weil sie zum Leben dazugehören einerseits oder weil sie auch dem Plan Gottes zu meiner Heiligung und Reinigung, zu meiner Reifung entsprechen, dann bin ich eben bereit, diese Schule auch des Schmerzes in der Wüste meines Lebens anzunehmen. Und von da aus werde ich dann natürlich vorsichtiger sein, ob ich noch weiterhin darum beten will überhaupt, ob mir diese oder jene Krankheit genommen wird, ob mir dieser oder jene Schmerz genommen wird, sondern ich lege das, was im Schmerz enthalten ist, vielleicht auch im Schmerz, dass eins meiner Kinder vielleicht so schmerzhaft andere Wege geht. Ich höre auf, in dieser Sorge herumzurühren und dran kaputt zu gehen, denn so gebe ich überhaupt kein Zeugnis, sondern ich lege es ab sofort vertrauensvoll in die Hände Gottes und weiß, ich muss für meinen Sohn, für meine Tochter beten. Sie sind erwachsen, sind eigenverantwortlich für ihr Leben. Ich segne sie, lege sie ans Herz Gottes und gehe meinen Weg, den er mich führen will. Ich muss in Klarheit und Aufrichtigkeit und im Ausstrahlen einer gewissen Freude auch, denn das ist ja eine Frucht des Geistes, vor dem Herrn stehen und vor der Welt. Und da, wo ich an diesem Punkt der Reinheit vor ihm stehe, da gebe ich Zeugnis vom lebendigen Gott, ohne dass ich es spüre. Denn wenn ich es spüren würde, wäre es vielleicht schon wieder entwertet, denn dann wächst sofort der Stolz mit raus. Da, wo ich ganz im Herrn bin und ihm klar sagen kann, Herr, ich verstehe nichts, aber ich vertraue dir, ich lege alles in deine Hände, aber dein Wille muss geschehen. Wo ich in dieser Gebetshaltung bin, da gewinnt mein Leben eine unglaubliche Spannung und eine Ausstrahlung. Ich lebe ja selber nach wie vor noch in dem Wunsch, dass ich eine Lösung möglichst bald zeigen möge, aber ich bin bereit, diese Spannung des noch nicht auszuhalten. Also im Namen Jesu beten heißt, das erbitten, was Jesus am Herzen liegt. Und Jesus liegt es immer am Herzen, dass der Wille des Vaters geschieht. Es ist sozusagen die Nahrung Jesu, dass der Wille des Vaters geschieht. Und er tut ja in dem, was er da tut, auch bei, wenn er heilt, wenn er von Dämonen befreit, er tut immer nur das, was er den Vater tun sieht. So heißt es an einer Stelle im Evangelium. Ja, im 11. Kapitel bei Markus lesen wir, darum sage ich euch, spricht Jesus, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Glaubt, dass ihr es schon erhalten habt, also ein weiterer Aspekt, ein Ausdruck des Vertrauens. Ich lebe ja in diesem Zeitraster, gestern, heute, morgen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Bei Gott aber gibt es nur das ewige Jetzt. Und wenn ich im Namen Jesu zu Gott bete, dass sein Reich sich verwirkliche auf dieser Erde, dann weiß ich doch, dass es im Himmelreich schon Wirklichkeit ist. Ich bete also darum, dass es hier auf dieser Erde jetzt, hier und heute spürbar und sichtbar wird. Und wo soll es anders beginnen, als in dir, in deiner Seele, in deiner Entscheidung, im tiefen Vertrauen, dich dem Herrn zu öffnen? Denn da eröffnet sich auch das Licht des Glaubens in dir, auch wenn du dir dessen nicht bewusst bist. Der Herr legt das Feuer des Glaubens in dem Augenblick ganz neu in dich hinein. Du betest um das, was Jesus am Herzen liegt, dass dein Reich komme, Herr, und dein Wille geschehe. Und ich bete es in der Haltung, weil ich ja weiß, es ist ja bei Gott schon Wirklichkeit. Betet so, als hättet ihr schon erhalten, worum ihr betet. Wenn ich natürlich um die Heilung meines linken Knies bete, dann bin ich natürlich enttäuscht, wenn das nicht sofort erfüllt wird und ich morgen immer noch die Schmerzen habe. Ich denke, dass das so nicht gemeint ist. Sondern wenn wir im Namen Jesu beten, beten wir vor allen Dingen um das, was ihm am Herzen liegt. Sorgt euch um das Reich Gottes und um den Rest wird der Herr schon sorgen. Das heißt, alle meine irdischen Anliegen darf ich getrost dem Herrn überlassen und er wird damit umgehen, er wird es so erfüllen, dass es mir zum Heile dient und dass es mir nicht schadet. Also lass es doch getrost am Herzen Gottes und geh du in deiner Sorge um das, was Jesus am Herzen liegt. Nimm doch diesen geistlichen Tausch einfach mal vor, lass dich doch einfach mal drauf ein. Wenn du um das betest, worum es Jesus geht, nämlich dass die Menschen eins seien, alle die, die an ihn glauben, dann kann es mir doch nicht egal sein, dass die Kirche zersplittert ist in so viele Denominationen. Und es ist auch nicht genug, wenn ich mich auch ein bisschen stolz und erhaben dahinstelle und sage, wieso, die können doch alle katholisch werden. Es gehört dazu, dass wir in einer Liebe, in einer geschwisterlichen Liebe das miteinander verkörpern und auch an Schmerzen aushalten, was in diesem Zerbrochensein des einen Leibes enthalten ist. Um diese Einheit des Leibes herzustellen, gehört dasselbe dazu wie zur Ausbreitung des Reiches Gottes auf dieser Erde, nämlich, dass du bereit bist, dein Leben dafür zu geben, also setz dich ein. Übernimm es als Leiden deines Herzens, übernimm es als eine der Hauptanliegen, weil es eins der Hauptanliegen Jesu ist, dass sein Leib, die Kirche, auf dieser Erde eins sei. Wie kann es sein, dass wir als frommen Christen an dieser Tatsache nicht leiden oder dass wir uns an diesen Wundschmerz vielleicht schon gewöhnt haben? Naja, dieser Schmerz gehört halt zu meinem Leben. Ich nehme noch ein paar Tabletten und dann geht's wohl. Jesus betet um die Einheit. Wenn wir also um die Einheit beten, dann dürfen wir das in dieser Haltung tun, wie wir es bei Markus finden. Vom Glauben ist da überschrieben. Bete so, als wenn du es schon erhalten hättest. Denn es ist der Plan Gottes, dass diese Kirche, dass dieser Leib einmal eins sein wird. Dass er Ausdruck dieser Einheit in Gott sein wird. Und Zubringer oder Vorläufer des Reiches Gottes, das uns geschenkt werden soll. Also wir dürfen im Namen Jesu beten und wissen, dass Gott es tun will. Jetzt könnte sich die Frage ergeben, warum soll ich denn um etwas beten, was Gott doch schicken wird? Es geht darum, dass Jesus immer wieder auch sagt, nicht nur betet alle Zeit, sondern wacht und betet alle Zeit. Übernehmt die Position des Wächters. Haltet Ausschau nach dem, was vom Herrn kommt. Diese Funktion des Wächters ist eine ganz wichtige Position. Darin ist etwas Prophetisches enthalten. Ich soll offen und wachsam sein für das, was vom Herrn kommt. Und ich soll auch die Zeichen der Zeit entsprechend interpretieren. Und in all dem, was geschieht, immer schon den Halleluja-Jubel anstimmen. Denn ich weiß, er kommt. Und wenn ihr all das geschehen seht, spricht Jesus von den Zeichen der Zeit, die dann manchmal natürlich auch katastrophale Züge annehmen. Dann erhebt euer Haupt und richtet euch auf, denn eure Erlösung ist nah. Freut euch nicht über das Katastrophale, sondern freut euch, dass in dem sozusagen, in diesem Tsunami des Schicksals, die Liebe Gottes im Anzuge ist. Also die Wächterposition übernehmen, wachsam sein, das erbitten und ersehnen, was dem Herrn am Herzen liegt. Eins werden mit dem Sehnen Jesu, mit dem Sehnen Gottes. Mir liegt ganz am Herzen, was Anliegen Gottes ist. Und ich sage Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da hinein kann man wachsen. Aber man wächst nicht da hinein, wenn ich jeden Tag nur in meinen kleinen tagtäglichen Sorgentöpfchen herumrühre und dem Herrn immer wieder den latenten Vorwurf mache, du hörst mich ja nicht. Dann bleibe ich immer und kreise um mich selbst und ich kreise und kreise und kreise und komme keinen Schritt weiter. Ich reife kein bisschen. Wir müssen manchmal wirklich in mutigen Schritten die Mauer unserer Angst durchbrechen und sagen, so Herr, da stehe ich und das ist verheißen und ich will jetzt einfach daran glauben, dass es wahr ist. Du weißt einen Weg. Und wenn du das Heil für die Welt vorhast, hier stehe ich, Herr, und wenn du willst und wie du willst, nimm mich und setz mich ein auf diesem Weg. Also beten, als ob wir es schon erhalten hätten, lesen wir im Markus-Evangelium. In der Vorfreude, es wird geschehen, was der Herr gesagt hat. Und mein Gebet sozusagen ist deshalb notwendig, weil es ständiger Ausdruck ist, Herr, ich freue mich schon drauf. Es muss Menschen geben, die das ersehnen und erwarten mit ihrer ganzen Existenz, was der Herr verheißt und was er uns an Heil schenken will. Und dabei dürfen wir dann eben nicht voreilig stehen bleiben bei den negativen Dingen, bei der Schuttwelle, die vor dem Tsunami sozusagen hergeschoben wird, sondern dahinter kommt der Herr. Manches, was geschieht in der Weltgeschichte, können wir doch gar nicht verstehen. Es fühlt sich für uns grausam an, aber es ist manchmal eine notwendige Läuterung und Reinigung. Wir werden geläutert wie Gold im Schmelzofen. Das ist ein Verwandlungsprozess und da wird einiges von uns abbrennen oder abgeschliffen, was wir für lieb gewonnen erachten oder wo wir dachten, du lieber Gott, das auch noch? Was nimmt er denn noch? Wenn wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, ja Herr, du darfst mir alles nehmen, aber bitte verlass mich niemals. Ich bin dein und niemandem sonst will ich gehören. Dann sind wir in der richtigen Haltung, dann sind wir auch vorbereitet, die nächste Etappe, die nächste Lektion der Glaubensschule zu ergreifen. Und wir werden immer weiter voranwachsen. Und noch eins lesen wir im 18. Kapitel bei Matthäus 19 und 20. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also ein letzter Aspekt, den ich dazu nennen möchte, als Ermutigung für Glaubenskreise, für Gebets- und Bibelkreise, für Hauszellgruppen, für geistliche Gemeinschaften, die ja so wichtig sind für die Erneuerung der Kirche. Auch die Bischofskonferenz hat es neulich ganz deutlich so formuliert. Und ich sage Ihnen, diese Gebetsgruppen und die Gebetskreise, die ja oft so schon auch durch die Schmerzen der Jahrzehnte geläutert worden sind und vielleicht auch schon ein bisschen krumm dabei geworden sind oder vielleicht sogar schon dazu neigen, die Hoffnung aufzugeben. Es ist Gold wert, was Sie da tun. Weil es ein Aufrechterhalten der Oase ist, eines Lebensraumes, in dem Jesus immer wieder eingeladen und gegenwärtig gehalten wird. Und da, wo ein Glaubenskreis ist, da ist Jesus lebendig. Und das findet ja immerhin auch auf dem Territorium irgendeiner Gemeinde statt. Also kann man sagen, da wo die Gebetskreise sind, da wo gebetet wird, da ist Gott lebendig. Also wenn Jesus hier davon spricht, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, das werden sie erhalten, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist keine Abgrenzung zu dem Gebet im stillen Kämmerlein, wo ich auch schon drüber gesprochen habe, sondern Jesus selber betet allein auf Bergen, in der Einsamkeit der Nacht. Er zieht sich zurück zum alleinigen Gebet, aber er lässt sich immer dabei auch beobachten, denn ich habe schon einmal gesagt, alles, was Jesus tut, auch wenn er sich zurücktut, ist exemplarisch, aber niemals exklusiv. Es ist so, dass wir daran Beispiel nehmen. Diese innige Hingabe zum Vater, das Gebet in der Nacht, das ist so wertvoll. Das kann nur jeder für sich alleine tun. Und dennoch das Gebet in der Gemeinschaft, weil wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen, spricht Jesus. Ja, also wenn wir diesen Aspekt des gemeinsamen Gebetes in dem Bewusstsein, wenn wir zusammenkommen, ist Jesus in unserer Mitte. Vielleicht sogar stärker, als wenn ich alleine bete. Ja, ich weiß es nicht, muss es auch nicht gegeneinander ausspielen. Auf jeden Fall können zwei oder drei, die gemeinsam beten, eher Abstand nehmen von dem einzelnen und eigenen Gebetsanliegen, weil der andere dann auch brüderlich und geschwisterlich sagt, ach, nun lass das doch mal sein, nun leg das doch wirklich mal vertrauensvoll an Gottes Herz. Jetzt lass uns doch öffnen für das, was Gott will. Lass uns doch erstmal fragen, Herr, was liegt dir jetzt am Herzen? Wofür sollen wir jetzt hier in Balderschwang beten? Wofür sollen wir hier an diesem Tag des heiligen Vinzenz von Paul beten? Was liegt dir am Herzen, Herr? Dass wir ihm immer wieder damit die Offenheit und die Chance geben, dass er in unsere Offenheit hineinsprechen kann und dass wir ihn nicht sofort bombardieren mit unseren eigenen Anliegen. Und auch wenn wir dann gemeinsam Fürbitten formulieren, immer so, dass wir es Gott offen lassen, wie er es dann erfüllen will. Eine Fürbitte, die zu klar formuliert wird, legt Gott doch fest. Ich sage dir ein Anliegen und erbitte gleichzeitig, wie du es zu erfüllen hast, lieber Gott. Nein, wir müssen ihm die Freiheit lassen. Wir sind doch von ihm abhängig, nicht er von uns. Also wenn wir ihm die Freiheit lassen, ich lege dir, Herr, ein Anliegen ans Herz und überlasse dir gleichzeitig, was du damit machst. Denn ich bin überzeugt, was du in deiner Liebe anschaust, das wird nicht unverwandelt bleiben. Also erfülle mir die Bitte so, wie es dein Anliegen ist. Aber lass mich verstehen und gib mir die Kraft, es zu tragen, so wie es deinem Plan entspricht. Verstehen Sie, es ist eine ganz andere Gebetsgrundhaltung. Die gibt Gott die Ehre. Die gibt Gott die Möglichkeit, so zu handeln, wie er das will. Und ich werde vielleicht als Frucht den Frieden finden, es denn doch noch eine Zeit weiter zu tragen. Das, was so unerträglich schien. Was für die Erneuerung der Kirche wichtig ist, ist diese Haltung des Gebetes. Also das Ersehnen, was Gott am Herzen liegt. Auch schon in dieser stillen Vorfreude, ja, es wird kommen. Auch durch die Schmerzen dieser Zeit. Damit sind meine persönlichen Schmerzen und die Schmerzen der Welt gemeint. Also das Gebet der Hingabe, der liebenden Hingabe an Gott, dass er das tut und erfüllt, was er verheißen hat. In der Bereitschaft, sein Wille sei maßgeblich. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Sie, liebe Gebetskreise, noch einmal ermuntern und ermutigen, wie schon am Anfang. Tun Sie sich zusammen. Das Stichwort Vernetzung und Ermutigung steht von vornherein auch über diesen Exerzitien. Ermutigung auch dadurch, dass Sie sich gegenseitig ermutigen. Bringen Sie doch in Erfahrung, wo es in der Nachbargemeinde ähnliche Gebetskreise gibt. Auch, dass man gar nicht mehr so daran festhält, wir sind aber ein charismatischer Gebetskreis, wir aber eher marianisch und wir sind eher so geprägt und wir sind so gestrickt und wir sind eine WEG-Gruppe, Wege Erwachsenen Glaubens, sondern wir machen mehr das Bibelteilen. Der Anweg, worüber du zum Ziel kommst, ist doch nicht das Entscheidende, sondern dass man schon mal anfängt, so auf den Parallelweg in der Nachbarschaft zu schauen, sich miteinander zu vernetzen. Ich weiß auch von katholischen Gebetsgruppierungen, die sich mit Freikirchlichen sogar zusammentun. Die Schönstadt-Gemeinschaft, die sich mit der FCJG aus Lüdenscheid zusammengetan hat und immer wieder gemeinsame Veranstaltungen macht. Man ahnt es kaum, dass eine recht konservativ-katholische Vereinigung mit einer freikirchlichen Gruppe Geschwisterlichkeit lebt. Wunderbar, das zeigt doch die Sehnsucht nach der Erfüllung des Gebetes Jesu, dass alle eins seien. Fangen wir doch an, mutige Schritte zu tun. Es ist viel mehr gemeinsam möglich, als wir glauben. Das, was an Unterschied da ist, das legen wir schmerzhaft an Gottes Herz. Er wird es fügen, aber er wird es dann eher fügen, wenn wir jetzt schon anfangen, geschwisterlich gemeinsame Wege zu gehen. Aber eben diese Vernetzung der Gebetsgruppierungen, so dass man sich gegenseitig auch ermutigt, sich mal zu öffnen, aus dem eigenen Gebetssystem oder Gedankensystem herauszutreten und sich miteinander zu öffnen und auf Christus zu schauen und sich auf die Weise ganz neu inspirieren zu lassen. Hier an dieser Stelle, wo ich jetzt stehe, in der Kapelle in Balderschwang, ist ja auch so ein Ort der Erneuerung. Und in diesen Tagen, wo ich hier stehe, ich bin ja schon zum wiederholten Male hier, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass von hier noch eine ganz große Kraft auch zur Erneuerung der Kirche ausgehen wird, damit die Prophezeiungen des Herrn verwirklicht werden. Und deswegen möchte ich Sie einladen, in Klammern sage ich, ich bekomme dafür jetzt nichts, dass ich das sage, ich möchte Sie einladen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wirklich auch mit Ihrer Gebetskraft sich hier dem Radio Horeb auch zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie freie Kapazitäten haben oder wenn Sie mal Urlaub im Allgäu machen, rufen Sie doch vorher im Radio Horeb an und sagen, ich bin bereit, an dem und dem Tag vielleicht mal 2 Stunden in die Anbetung zu kommen. Wie geht das und wann kann ich kommen und welche Zeit wäre euch genehm? Wann ist die Kapelle im Haus offen, sodass ich da kommen kann zur Anbetung? Gedacht und geplant ist, dass es im Grunde ein System der ewigen Anbetung wird, weil das Ganze, auch die Technik und alles, alle Bemühungen hier, es ist doch alles immer so angefochten, das kann man sich doch auch an 2 Fingern abzählen. Und es braucht einfach den Schutz des Gebetes, dass dieses Anliegen der Neuevangelisierung Deutschlands und Europas weitergeht, auch von hier aus, auch vermittelt durch diesen Ort. Also wenn Sie freie Kapazitäten haben oder eine Fantasie oder eine Tatkraft entwickeln wollen im Rahmen des Urlaubs oder man hat ein weiteres Ziel und sagt, ach, 2 Tage können wir mal im Balderschwang verbleiben, bleiben Sie hier, seien Sie einfach da und bieten Sie Ihr Gebet an. Vielleicht rufen Sie vorher an, damit man es auch einteilen kann, damit man auch schon sagen kann, ja, in der Zeit kann Jesus in dieser Kapelle angebetet werden. Anbeten im Geist und in der Wahrheit. Die Erneuerung der Kirche wird nur durch das wachsame Gebet derer entstehen, die voller Vorfreude schon aufgeschlossen sind für das, was Gott uns schenken will. Vielleicht noch zum Abschluss dieser Hinweis, dass es mir auch am Herzen liegt, vielleicht auch so eine Liste zu erstellen über Gebetskreise, Gebetsgruppen, geistliche Gemeinschaften, die ein Interesse haben, in diesem Sinne des Gleichnisses vom Feigenbaum, wenn Sie wollen, hören Sie nochmal in den ersten Vortrag hinein, dann können Sie es deutlicher nochmal hören, sich wirklich vernetzen zu lassen, sich wirklich mal registrieren zu lassen, sodass man irgendwann sagen kann, so, jetzt machen wir über einen Internetaufruf ein gemeinsames Treffen und laden all diese interessierten Gebetskreise ein und machen einen wunderschönen Gebetstag mit guten Vorträgen, mit der Eucharistiefeier, mit der eucharistischen Anbetung, mit Beichtmöglichkeit und mit Austauschmöglichkeit. Das sind so Dinge, die mir vorschweben. Was glauben Sie, wie viel Ermutigung für einzelne Gebetskreise daraus entsteht? Und jetzt will ich zum Abschluss mit Ihnen beten. Herr guter Gott, du hast einen Plan mit der Welt. Und dieser Plan ist so wunderbar und so großartig. Am Ende wird nicht Finsternis sein, sondern Licht. Das himmlische Jerusalem wird sich herabsenken vom Himmel, diese neue Erde, die erfüllt ist von deiner Gegenwart. Und die wird so hell sein, dass kein künstliches Licht mehr erforderlich ist. Danke, Herr, dass wir uns da jetzt schon drauf freuen dürfen, dass hinter allem, was uns jetzt bedrängt und bedroht, dieser Plan steht und der wird durchgeführt. Und da wird keine Macht des Himmels oder der Erde oder der Hölle dagegen schießen können. Lass uns jetzt schon mit dir auf dem Weg sein dahin. Lass uns Werkzeuge werden auf diesem Weg. Nimm uns so, wie du uns willst, als Instrumente und rüste uns aus durch die Salbung des Heiligen Geistes. Rüste uns aus mit allem, was wir brauchen, um treue Zeugen deiner Liebe zu sein. Amen.